Willkommen zum Baumschul-Podcast Wurzeln schlagen mit Jens Freiberg von den Leutersdorfer Baumschulen und Gastgeber Uwe Tschirner aus dem Studio in Bautzen.
Zu uns nach Bautzen gekommen ist Jens Freiberg aus dem 32 Kilometer entfernten wildromantischen Leutersdorf. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode.
Herzlich willkommen, Herr Tschirner. Danke für die Einladung.
Wir müssen noch mal über die Pimpernuss sprechen, Herr Freiberg. Da waren wir ja am Ende der letzten Folge noch uneins, ob sie bei mir bleiben darf. Sie war dann gut 2 Wochen bei mir im Studio. Das ist ja nicht so gut bekommen. Das heißt, die Blätter haben sich so ein bisschen gerollt. Wie nennt man das eigentlich?
Ja, die hat Ihnen gezeigt, dass es im Studio nicht so schön ist wie auf dem Balkon, wo Sie sie eigentlich den Abend über hätten schon mit zur Frau heimnehmen sollen.
Ja, ja. Jetzt ist sie mittlerweile auf den Stadtbalkon angekommen, erholt sich, nur mit den Nüssen wird es noch nichts, aber das hatten Sie mir ja angekündigt.
Das habe ich Ihnen gesagt, das wird erst nächstes Jahr.
Das ist eine Investition in das nächste Gartenjahr. Unser Thema in dieser Folge, die Rose, die Königin des Gartens. Kleiner wird's heute nicht. Lassen Sie uns zu Beginn mal in die Geschichte schauen. Die ist spannend und Sie haben uns geballtes Fachwissen mitgebracht.
Also ich hoffe, dass das Fachwissen darüber hinausgeht. Also die Rose als solches wird ja insgesamt schon mal seit ungefähr 5000 Jahren, was man weiß, kultiviert. Und die ist eigentlich in der Römerzeit schon aus Kleinasien, beziehungsweise China will ich jetzt nicht sagen, aber Kleinasien, in das Römische Reich eingewandert und war damals eigentlich schon so ein Symbol für Luxus, Liebe und Reichtum. Wer sich damals schon eine Rose leisten konnte, war schon mal jemand. Und in den 17. und 18. Jahrhundert mit dem zunehmenden Warenaustausch, auch mit China, dann ist noch einmal ein großes Genpotenzial nach Europa gekommen und daraus sind dann die Neuzüchtungen über einen langen Weg entstanden.
Wie viele Rosenarten wie viele Rosensorten sind denn über die vielen Jahrhunderte entstanden?
Also das ist schwierig zu sagen. Also man muss erstmal unterscheiden zwischen Rosenarten. Dort kann man ungefähr weltweit von 150 bis 200 Arten sprechen. Rosa, Multiflora, Rosa canina und so weiter. Und bei den Sorten gibt es ca. 30.000 namentlich aufgeführte Sorten. Über die Jahrhunderte sind sicherlich auch einige Sorten verschwunden. Und es heißt nicht, dass diese 30.000 Sorten in der heutigen Zeit noch irgendwo stehen. Eine Rose ist eine Pflanze, die zwar alt werden kann, aber genetisch über Jahrzehnte auch abbaut und dann nicht mehr so vermehrt werden kann, dass sie eine Rose aus dem 17. Jahrhundert noch genetisch gleich zur heutigen Zeit produzieren können.
Spannend, bei so vielen Sorten braucht es auch irgendwie Ordnung, wie bei einem Kleiderschrank. Welche Hauptgruppen gibt es denn so in den klassischen Zuchtsorten?
Also es gibt gar nicht mal so viele Hauptarten. Es ist jetzt nur in der Neuzeit so, dass das nicht mehr so klassisch eingeteilt wird, weil das dem Marketing manchmal widerspricht. Also wir als alte Gartenfreunde sagen immer noch mal, es gibt eine Edelrose, es gibt eine Beetrose, es gibt eine Strauchrose, eine Kletterrose und eine Bodendeckerrose oder Kleinstrauchrose. Und das Marketing möchte jetzt natürlich eher in Klettermaxe sehen oder in eine Duftrose der Provence, wo der Kunde sagt, das ist eine eigene Rosengruppe. Nee, ist es nicht. Der Wuchs ist eigentlich das Entscheidende, wo wir erstmal einteilen.
Dann teilen Sie mal ein.
So, dann haben wir, wie gesagt, diese Edelrosen. Das ist das, wo Sie heute Abend bei Ihrer Gattin mal punkten können. Sie gehen in den Garten vom Gartenfreund und fragen, hast du mal Rosen zum Schneiden? Das sind dann meistens die mit dem langen Stiel, mit einer eleganten Blüte und in der jetzigen Zeit auch viel Duft. Das ist ähnlich, wenn Sie in das Floristengeschäft gehen und sagen, Sie hätten gerne einen Strauß Rosen. Das sind Edelrosen mit dieser klassischen Blüte. Und wenn Sie eine vollere Blüte im Garten haben wollen, erleben wollen, dann nimmt man eigentlich eine Beetrose, die in der Höhe von 50, 60, 70, 80 Zentimeter wächst und eigentlich diesen Beetcharakter richtig schön bunt macht. Und dort gibt es mittlerweile ähnlich viele Duftrosensorten. Und die Züchtung hat es mittlerweile so weit gebracht, dass die auch sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten sind. So, da sind wir jetzt erstmal bei dem Beet angekommen. Mhm. Und da ich ja weiß, dass Sie einen Balkon haben, wäre zum Beispiel auch eine Kletterrose für Sie mal angebracht, die Sie an ins Spalier pflanzen können.
Dann, da ist schon die Himbeere, Herr Frau.
Da ist schon die Himbeere. Sie haben ja noch eine andere Seite, wo Sie eine Kletterrose hinsetzen können. Und die erfreut Sie dann sicherlich auch zweimal im Jahr mit einer ordentlichen Blüte. Kletterrosen gibt es auch sehr viele. Die duften wiederum weniger. Also es gibt mittlerweile auch schöne duftende Kletterrosen. Die aber eine Wuchshöhe von 1,50 Meter, sagt man ungefähr, bis 4, 5 Meter locker schaffen.
Ja.
Und was wir jetzt die letzten 20, 25 Jahre in der Oberlausitz gelernt haben, dass man auch mit einer Strauchrose sehr gut im Garten arbeiten kann. Was ist eine Strauchrose? Ja. Also haben zum Beispiel die Sorte Rose de Rest, bildet einen wunderbaren Strauchkörper von 1,50 Meter, 2 Meter Höhe. Und durch den Klimawandel, es ist leider so, ist es bei uns auch so warm im Winter über, dass die nie immer komplett zurückfrieren. Also vor 30 Jahren haben wir gesagt, eine Strauchrose in der Oberlausitz, da fängst du jedes Jahr wieder von unten an. Es ist mittlerweile nicht mehr so. Also eine Strauchrose als gestalterisches Element im Garten, als Farbtupfer, der zwei, vielleicht nur dreimal im Jahr richtig Blütenfeuer hergibt, das ist was.
Bevor wir noch über den Duft der Rose sprechen, möchte ich noch mal über die Farben sprechen. Das ist ja bunt, vielfältig, rot, gelb, weiß. Warum kein Blau?
Das ist genetisch bedingt. Also, der Farbton Blau kommt in keiner natürlichen vorkommenden Art vor. Und demzufolge gibt es keine Möglichkeit, das Blau in die Rose reinzuzüchten.
Alles, aber man hat es versucht, habe ich gelesen.
Man hat es versucht und alles das, was sich unter blauer Rose verkaufen lässt, ist eigentlich ehrlicherweise ein dunkles Violett oder ein sehr dunkles Lila. Über Lila und Violett könnte man jetzt streiten. Das gibt es leider nicht. Und da rührt auch eine Lieblingssorte von mir her, die Blue Girl. Das ist eine wunderschöne lila Rose mit einem faszinierenden Duft. Mit dem Namen Blue Girl würde jeder sagen, ist eine blaue Rose. Nee, ist mitnichten.
Dann haben Sie schon die Frage nach Ihrer Lieblingssorte beantwortet. Kommen wir mal zum Duft. Was beeinflusst eigentlich den Duft, diese Duftintensität? Warum duften manche Rosen stärker als andere?
Das ist genetisch ebenso bedingt. Also Sie haben bestimmte Wildrosen, die duften, wie die Damaszenerrose. Die ist eben mit reingezüchtet worden als ein Erbteil. Und dann bringt die Zucht mit sich, aus Männlein und Weiblein werden verschiedene Kinder, dass die eine Sorte wunderschöne, elegante Blüte hat und die andere Sorte nicht so schön in der Blüte ist, aber mehr duftet. Und über Jahrzehnte, Jahrhunderte Kreuzung kommt es in bestimmte Gruppen der Duft wesentlich mehr vor. Und das ist immer die Frage, was ist das Ziel des Rosenzüchters? Es gab mal in den 60er, 70er Jahren war es die edle Blüte. Da wurde weniger auf den Duft geachtet. Und jetzt in den 90er Jahren, 2000, ist Duft und Blattgesundheit ein Zuchtziel geworden. Sodass Sie jetzt wesentlich mehr duftende Rosen im Sortiment finden als vor 50 Jahren.
Was kann man denn aus duftenden Rosen eigentlich alles so herstellen?
Na, das Einfachste ist, was Ihre Gattin auf jeden Fall weiß, Parfüm. So,
das weiß ich auch.
So, also das Rosenparfüm oder das Rosenöl, das wird ja in großen Plantagen gewonnen. Und wenn Sie dann die Ausbeute kennen, dann sagen Sie, um Gottes Willen, kommt ja gar nicht raus. Aber es langt, um Parfüm herzustellen. Sie können jetzt eine Seife herstellen. Und was mir als Baumschuler sehr am Herzen liegt, das ist eben zum Beispiel eine Rosenbohle.
Die Rosenbohle.
Eine Rosenbowle. So, das ist immer ein Verköstigungsschlager gewesen bei einer Rosenschau bei uns. Ist ein relativ aufwendiges Rezept, also nicht so einfach mal in den Topf reinschmeißen, sondern Sie müssen duftende Rosenblätter möglichst am frühen Morgen schneiden. Dann nehmen Sie ungefähr einen halben Liter Cognac, also es fängt schon mal gut an, legen die Rosenblätter einzeln gezupft in den Cognac rein und gewinnen mit dem Alkohol sozusagen diese Düfte aus den Blättern. Das bleibt über Nacht liegen oder stehen abgedeckt und wird dann am nächsten Tag mit Wein, Sekt, wenn man es dünner will, auch mit Wasser, aufgefüllt. Die alten Blätter werden rausgenommen und zur Show werden dann neue Blätter reingelegt. Und wenn Sie es ganz besonders lecker wollen, dann haben Sie über die Weinarten noch die Möglichkeit, zusätzlich den Geschmack noch zu beeinflussen. Also Zucker brauchen Sie auf der einen Seite als Geschmacksträger. Und wenn Sie dann noch einen Traminerwein als Grundwein nehmen, der ohnehin schon einen Rosenduft hat, dann wissen Sie, was ein Baumschuler an so einem Tag am liebsten macht.
Boah, jetzt bin ich ein bisschen baff. Von der Baumschule ein Genusshinweis für den Sommer. Rosenbowle, wir kommen jetzt zu unserer Rubrik Stammgast Freibergs Lieblinge. Kein Fragezeichen.
Stammgast Freibergs Lieblinge.
Herr Freiberg, was haben Sie uns heute mitgebracht? Es gibt ein Foto in den sozialen Netzwerken. Wer Ihnen oder mir folgt, sieht einen Rosenstrauch. Wir sprechen jetzt aber über das Rosenbäumchen.
Herr Schöner, wir haben ja die Rubrik Stammgast. Und was passt bei so einem Rosenthema besser, als wenn wir über Rosenbäumchen sprechen? Rosenbäumchen sind streng genommen diese Pflanzen, die für die rückenkranken Pflanzenliebhaber produziert werden. Sie brauchen sich nicht bücken, um an den Duft der Rosen zu kommen. Sie haben bei den Rosenbäumchen natürlich verschiedene Höhen. Klassische Höhen sind 60 cm, 90 cm, 1,20 m. Das ist so circa handelsüblich.
Ich bin 1,80 groß.
Sie sind 1,80, aber auf 1,20 m runtergebeugt, das ist schon wesentlich besser als auf 50 cm. So. Und das Rosenbäumchen ist ja speziell eigentlich ein Bäumchen, wo Sie eine Unterlage, einen Stammbildner haben, der auf 60, 90, 120 cm gezogen wird. Und auf dieses Stämmchen in der jeweiligen Höhe wird die Edelrose erst drauf veredelt. Und das macht den Reiz aus, dass Sie eine stabile Pflanze mit einem stabilen Stamm haben und oben diese Edelrosen. Was macht in Rosenbäumchen andererseits wieder so kompliziert? Das ist bei uns der Winter, der immer mal auch noch eine gewisse Kältephase hat. Und diese Edelrosen, bedingt dadurch, dass da sehr viel Schönes reingezüchtet wurde, hat natürlich das Problem, dass sie nicht immer hundertprozentig winterfest ist. Also so eine Edelrose hält vielleicht mal 20 Grad aus, mal 22 Grad minus, aber keine 25 Grad minus. Und das macht den Reiz aus, dass sie das Bäumchen schon mal schützen müssen im Winter. Schön einpacken, luftig einpacken mit 30, Vlies drumherum, ein bisschen Stroh, dass sie das über den Winter bringen. Aber der Stamm als solches kann über die Jahre natürlich auch mal 10 cm stark werden.
Herr Freiberg, seitdem ich weiß, und das weiß ich seit ein paar Tagen, dass wir uns heute über Rosen unterhalten, habe ich einen Ohrwurm ins Hirn gepflanzt bekommen, um im Baumschulsprech zu bleiben. Für mich soll es rote Rosen regnen. Hildegard Knef, 1968 veröffentlicht, eines der schönsten Chansons. Herr Freiberg, was ist Ihr Lieblingslied mit Rosen?
Also ad hoc zu sagen, mit dem Rosenlied, da fällt mir eigentlich das Heideröslein von Goethe ein, der für seine Interpretations- und Dichtkunst auch eine eigene Rose hat, nämlich die Goethe-Rose. Ist eine wunderbare, helllila ins dunkellila gehende Rose, die einen wunderbaren Duft hat. Und wenn sie da fünf im Garten stehen haben und sie früh in den Garten gehen, dann wissen sie, der Goethe hat eine Dichtkunst und Duftkunst über den Garten gelegt.
Stammgast, Freibergs Lieblinge.
Wir kommen zum Schluss und haben jetzt noch eine Schnellfragerunde zur Pflege der Rosen vorbereitet. Möglichst immer in zwei Sätzen antworten.
Das wird schwierig, zwei Sätze.
Was ist der ideale Standort für Rosen?
Ein idealer Standort für Rose sollte sonnig sein. Es sollte ein durchlässiger, tiefgründiger Boden sein. Und vor allen Dingen Luft sollte in dem Bereich der Rose sein, um Krankheiten vorzubeugen.
Wann sollte man eine Rose schneiden?
Also, es gibt den klassischen Winterschnitt. Und da sagt man in der Regel, wenn die Forsythien blühen, ist der klassische Zeitpunkt, eine Rose zu schneiden. Das ist, um die Rose wieder auf Normalniveau runterzubringen. Das können Sie auch von mir aus im Februar machen, aber kommen Sie mir dann bitte, Jane, wenn Ende März oder Anfang April nochmal starke Fröste kommen und die Rose vorher getrieben hat. Weil die frischen Triebe sind nicht frostfest. Was verholzt ist, ist frostfest.
Wie tief soll man eine Rose pflanzen?
Da gehen die Meinungen ebenso auseinander. In der Zwischenzeit hat man sich so auf circa 5 cm unterhalb der Veredelungsstelle geeinigt, damit die Edelsorte noch in der Lage ist, eigene Wurzeln zu bilden.
Wie erkennt man Pilzkrankheiten wie Mehltau?
Es ist auf den Blättern beim Mehltau ein weißer Belag zu sehen, der beim echten Mehltau oberhalb ist, beim falschen Mehltau unterhalb. Und den Sternrostau, das ist eigentlich die schlimmere Rosenblattkrankheit, das sind dann schwarze Punkte, die dann unterseits ein bisschen größer werden und das Blatt gelb werden lassen.
Was kann man dagegen tun?
Ganz ohne Chemie wird es fast nicht gehen. Also von diesen Hausmitteln, das kann man machen, dann muss man es aber konsequent durchziehen. Also es gibt ja den Spruch, dass man mit frischer Milch, aber bitte nicht die aus dem Laden, sondern die von der Kuh, die jetzt noch keinen Haarmilchprozess durchlaufen hat, dass man das als Spritzmittel über die Blätter geben kann, das würde helfen. Aber die zugelassenen Pflanzenschutzmittel, die es jetzt gibt, die helfen eigentlich schon, aber man muss es vorbeugend tun.
Was passiert, wenn man Rosen nicht schneidet?
Dann werden sie übermächtig, wie wir sozusagen sprechen. Also wenn Sie eine Edelrose 5 Jahre nicht sprechen, dann ist die nicht mehr in der Höhe von 1 Meter, sondern in der Regel in der Höhe von 2 Metern, wird dann vermutlich auseinanderbrechen, weil die Wurzel gar nicht dazu ausgelegt ist. Und sie verholzt im unteren Teil viel zu stark. Also ein regelmäßiger Rosenschnitt immer angebracht.
Wie überwintert man empfindliche Rosensorten?
Also es ist angebracht, eigentlich fast alle Rosensorten, die Sie im Garten stehen haben, Beetrosen, Edelrosen, wirklich anzuhäufeln. Dass man sagt, die Veredelungsstelle wird ca. 5-10 cm wirklich mit seitlich anliegenden Boden angehäufelt, damit diese Veredelungsstelle nicht dem Barfrost ausgesetzt ist. Denn im Winter, der kommt ohne Vorankündigung und wenn es schon minus 10 Grad ist, können Sie nicht mehr anhäufeln. Das machen Sie im Herbst, es ist ein bisschen Arbeit, aber es schützt wirklich Ihre Königin im Garten.
Ein schöner Bogen. Ich habe noch eine letzte Frage. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, es gäbe Parallelen zwischen Rosen und Politikern. Das erklären Sie mir mal.
Also, wir Politiker, und da zähle ich mich in letzter Zeit als ganz kleines Licht mal ein bisschen dazu, wollen ja auf der einen Seite immer schöner aussehen. Das macht eine Rose per Natur. Und auf der anderen Seite hat sich eine Rose Dornen zugelegt. Und das wissen wir als, sagen wir mal, als Politiker genauso. Man darf nicht mehr alles an sich heranlassen, sondern man braucht ein gewisses Abwehrgerüst, um Beleidigungen etc. vorzubeugen. Und dazu sind Stacheln manchmal ganz gut.
Wir sprechen noch darüber, über was wir in der nächsten Folge sprechen wollen. Jetzt wird's bunt. Der Herbst zeigt, was er kann. Farben im Garten. Das ist Ihr Vorschlag gewesen. Ich finde es nicht witzig, denn ich mache jetzt ein paar Tage Sommerurlaub und ich habe eigentlich keine Lust, Anfang, Mitte September schon über den Herbst zu sprechen.
Ach, Herr Tschirner, die Herbstfärbung von den Gehölzen fängt leider für Sie gesehen vielleicht schon Mitte September an. Einige Gehölze fangen schon Anfang September an mit einer Herbstfärbung. Das ist ja genau der Sinn und Zweck, dass man die Zuhörer dazu bringt, im September, schon mehr als Mitte September, drüber nachzudenken, der Garten ist jetzt bloß grün. Da gehört noch ein orangenes Gehölz rein. Und dann haben Sie einen wunderbaren Arzer Palmatum, der eine schöne orangen Herbstfärbung bringt.
Gibt es das auch in Deutsch nochmal, den Begriff?
Für Sie auf jeden Fall. Das ist ein japanischer Ahorn, den man pflanzen kann, der im September dann schon langsam eine schöne, knallige, orangene Farbe anlegt. Oder nehmen Sie einen Amberbaum, Liquidamber, der dann anfängt, aus Grün mach Rot, teilweise orangene Farbtöne reinbringt. Und das müssen Sie ja, oder das können Sie schon Mitte September pflanzen, das können Sie im Oktober pflanzen, aber Ende Oktober sehen Sie nicht mehr, wie es aussieht. Da sind die Blätter runtergefallen. Also muss man eher drüber sprechen, was man denn in der Herbstpflanzzeit tun will.
Deshalb beim nächsten Mal, jetzt wird's bunt, der Herbst zeigt, was er kann. So, Herr Freiberg, wir sind am Ende unserer Episode angekommen. Was bleibt uns jetzt noch? Wir könnten uns einen Rosentee aufbrühen. Der hätte Hildegard Knef bestimmt auch geschmeckt.
Der hätte der Frau Knef geschmeckt, der würde mir vielleicht auch schmecken. Aber Sie haben einen Weinliebhaber gegenüber sitzen. Und zu späterer Stunde würde ich zu dem Rosenthema heute liebend gerne in Traminer aufmachen. Ich habe ihn vor Augen, den ich aus dem Weinsalon mitgebracht habe, der in der Nase vollkommen nach Rose duftet.
Das machen Sie, Herr Freiberg, wenn Sie die 32 Kilometer wieder zurück nach Leutersdorf gefahren sind.
Sehr gerne mache ich das. Das werde ich mit der Frau genießen. Und Sie nehmen diese schöne Rose mit zu Ihrer Gattin.
Da können Sie
Pluspunkte sammeln. Und die nehmen Sie bitte heute mit, dass Sie
noch 14 Tage hier im Büro rumgammelt. Herr Freiberg, vielen Dank für Ihren Besuch.
Danke.
Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen.
Das war Wurzeln schlagen, der Baumschul-Podcast mit Jens Freiberg von den Leutersdorfer Baumschulen und Gastgeber Uwe Tschirner. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, erzählen Sie Ihren Nachbarn, Freunden und Kollegen davon. Sie können natürlich auch gern einen Kommentar oder ein Gefällt mir in den sozialen Netzwerken hinterlassen. Richtig freuen würde uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Dieser Podcast ist übrigens eine Produktion der Lausitzer Wortmanufaktur, herausgegeben von Uwe Tschirner.